Inforadio Podcast.
Wenn Sie in diesen Tagen nach den Begriffen Polen und Deutschland im Internet suchen, dann landen Sie schnell beim Fußball. Der Fahrplan zur WM steht und die DFB-Auswahl wird am 13. Mai in Hamburg ein Freundschaftsspiel gegen Polen bestreiten. So ändern sich die Zeiten. Vor einigen Jahren noch war vor allem von Irritationen, Turbulenzen und Spannungen die Rede, wenn es um die deutsch-polnischen Beziehungen ging. Wann immer über beide Länder berichtet wurde, ging es um ernsthafte Probleme, nicht unbedingt um Harmonie oder Verständnis, eher um die zwar beeindruckende Dynamik, die sich seit 1989 auf politischer und wirtschaftlicher Ebene entwickelt hatte. Aber es war eben auch die Rede von einer besonderen Qualität, die weit davon entfernt war, als normal zu gelten. 2014, das Jahr des Erinnerns an den Beginn des Ersten Weltkrieges, den Beginn des Zweiten Weltkrieges, den Fall der Mauer und die EU-Osterweiterung. In diesem Jahr spielt Geschichte sicherlich wieder eine Rolle, aber so hat es Marek Prawda, der vorherige Botschafter Polens, mal ausgedrückt: Polen und Deutsche sind nicht mehr die Gefangenen ihrer Vergangenheit. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Jerzy Malgański, seit Februar 2013 der Vertreter Polens in Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Anna Querin, gebürtige Polin, arbeitet am Zentrum für Mittel- und Osteuropa der Robert-Bosch-Stiftung und ist dort auch zuständig für Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen. Und Dietmar Nitan, SPD-Bundestagsabgeordneter, seit kurzem auch Bundesschatzmeister seiner Partei und Bundesvorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, ebenfalls herzlich willkommen und hallo. Und wir sind mit der Sendung wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Botschafter, beginnen wir mit einigen biografischen Daten. Studiert haben Sie Philosophie und über Hegel haben Sie promoviert. Dann allerdings hat es Sie relativ schnell in die Diplomatie verschlagen. Hilft Ihnen denn die Liebe zur Weisheit bei Ihrer jetzigen Aufgabe?
Sie hilft schon, glaube ich. Überhaupt, Philosophiestudium ist etwas, was einen sehr tief prägt. Selbst wenn man das Wissen, das man während seines Studiums sich angeeignet hat, nicht unbedingt direkt in der Politik oder in der Diplomatie verwenden kann, dann ist man geformt durch dieses Studium und das hilft sehr wohl.
Das hilft, besser zu verstehen?
Das hilft, mit Distanz die Sachen anzupacken, in die Tiefe zu schauen, auch besser zu verstehen manchmal.
Sie haben bereits Ende der 1990er Jahre, damals noch die Außenstelle der Botschaft Polens in Berlin geleitet und hofften schon in diesen Jahren, die neue alte Repräsentanz des Landes unter den Linden eröffnen zu können. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, sage ich mal, ruhen allerdings die Arbeiten seither. Nun gibt es einen neuen Termin, 2016, 2017. Ist das ein realistisches Vorhaben oder so eine typisch Berliner Geschichte aller Großflughafen?
Ja, in der Tat. Das Klima in Berlin scheint nicht gerade günstig für große Bauvorhaben zu sein. Und diese Hoffnung, die gehört zu denjenigen Hoffnungen von mir, die sich eben nicht erfüllt haben. Jetzt sind wir, glaube ich, auf guten Wegen, dass wir die Botschaft bis zum Jahr 2017 wahrscheinlich fertig bauen können. Gerade vor ein paar Tagen haben wir die Baugenehmigung beantragt und ich hoffe, in ein paar Monaten fangen wir an, das alte Gebäude unter den Linden abzureißen und dann das Neue zu bauen.
Mit polnischen Fachkräften?
Wahrscheinlich teilweise zumindest mit polnischen bekannten Fachkräften.
Dann werden Sie sicherlich keine Probleme haben, jedenfalls nicht die, die wir hier haben. Frau Querin, Sie haben in Breslau und Marburg studiert und sind, wenn ich das mal so ausdrücken darf, im besten Sinne Grenzgängerin, weil Sie kennen beide Länder. Was würden Sie sagen, bestimmt denn noch heute, immer noch, das Polenbild in Deutschland und das Deutschlandbild in Polen?
Es gibt natürlich Studien, die das regelmäßig untersuchen und die sagen, dass die Deutschen in Polen als das, oder das Deutschland in Polen als das funktionierende Land gesehen wird, in dem alles funktioniert, in dem alles effizient ist und alle wunderbar alles organisieren können. Dagegen die Deutschen sehen die Polen als eine eher werteorientierte Gesellschaft, die sehr viel Wert auf Familie, auf Tradition und auf die katholische Kirche legt. Das ist natürlich das allgemeine Bild, was eben die Studien zeigen. Natürlich ist es so, je mehr persönliche Begegnungen Menschen haben, desto mehr differenzierter das Bild ist.
Aber hat sich das auch im Laufe der Jahre ein bisschen gedreht, ein bisschen verändert?
Ja, mit Sicherheit. Vielleicht, als ich zum Studieren nach Deutschland gekommen bin, das war 2001. Ich war für meine deutsche Kommilitonen ein Exot, also wirklich exotisch. Das war das Wort, was ich am häufigsten gehört habe in Bezug auf meine Herkunft, weil man mit Polen damals kaum Bilder verbunden hat. Ich glaube, heutzutage wäre das eigentlich undenkbar. Man berichtet viel mehr über Polen in deutschen Medien. Jetzt durch die Krise natürlich, die vielen Berichte über die gute, stabile Situation, politisch als auch wirtschaftlich in Polen. Man hat natürlich heutzutage Internet, man hat andere Zugänge zu Informationen. Und ich glaube, heutzutage würde niemand sagen, dass jemand, der zu studieren nach Deutschland kommt, ist ein Exot.
Aber dennoch, Herr Nitan, wird in Polen ja häufig beklagt, dass man zwar dort an deutscher Geschichte, deutscher Literatur, deutscher Kunst interessiert ist, sie auch kennt, aber umgekehrt in Deutschland das Interesse am östlichen Nachbarn weit geringer ist. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Einmal habe ich die Erklärung damit, dass es grundsätzlich so ist, dass wir Deutschen in der Allgemeinheit noch nie sehr ausgeprägte Interessen wirklich an allen unseren Nachbarländern hatten. Es gibt ganz viele Menschen, die engagieren sich in den deutsch-dänischen Beziehungen, sehr, sehr viel in den deutsch-französischen. Ich komme aus der Grenzregion zu Belgien und den Niederlanden, da arbeiten wir sehr gut zusammen. Aber diese Hinwendung zu anderen Ländern, sich für andere Länder sehr zu interessieren, wie wir sie nicht nur in Polen, sondern in vielen der sogenannten auch Transitionsstaaten finden, die kann ich erstmal hier nicht erkennen. Und das Zweite ist, dass bestimmte Dinge, die die deutsch-polnischen Beziehungen prägen, determinieren, die eben auch sehr viel mit Geschichte zu tun haben, aus der Sicht der polnischen Freunde nochmal eine ganz andere prägende Rolle haben, weil eben die Polen in der Geschichte gelitten haben. Die polnischen Teilungen, die unglaubliche Barbarei der Deutschen in der Nazizeit in Polen. Während bei uns ich im Moment so einen gewissen Trend erlebe, dass das Geschichtsbewusstsein nicht das ist, was bei vielen Menschen im Vordergrund steht. Und dass das manchmal auch polnische Freundinnen und Freunde frustriert, dass in ein Land, das so viel zu bieten hat, das eine solche Dynamik entwickelt hat, in dem man so viel auch für sich selber und für Deutschland lernen kann, nicht so eine Beachtung bekommt, das kann ich schon nachvollziehen.
Herr Botschafter, bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Punkt. Herr Nitan hat gerade die Geschichte angesprochen. Ich mache diese Sendung ja schon seit einigen Jahren. Ich habe auch schon mit zwei Ihrer Vorgänger zusammengesessen und ich habe noch mal in alten Manuskripten geguckt. In der Tat haben wir noch vor 5 oder auch vor 8 Jahren sehr viel mehr über die Wunden gesprochen, über den Versuch des Aufarbeitens, auch des gemeinsamen Aufarbeitens. Drückt mein Eindruck oder ist dieses Thema ja vielleicht ein wenig in den Hintergrund geraten, nicht mehr so virulent, auch wenn Sie sicherlich sagen würden, Geschichte ist für Ihr Land nach wie vor ein ganz zentrales Thema?
Geschichte hat lange Zeit nach der Wende, in der Jahr 1989, 90, eine ziemlich wichtige Rolle in den polnisch-deutschen Beziehungen gespielt, auch in den politischen Beziehungen. Nicht ohne Grund war die Parole der ersten Jahre Verständigung und Versöhnung. Und das ist auch erreicht worden. Ende der 90er Jahre, glaube ich, haben sie also einen Zustand erreicht, wo wir wichtigste Themen besprochen haben, wo wir auch Sprachregelungen gefunden haben, gemeinsame Sprache auch erfunden haben. Aber diese Harmonie war trügerisch. Das hat sich gerecht. Ein paar Jahre später, als sie herausgestellt haben, dass hier und da noch Fragen entstehen und die Emotionen hervorrufen auf beiden Seiten, die auch politisch eine Rolle spielen können. Ich glaube, jetzt sind wir weit entfernt von dieser Zeit. Die Geschichte spielt nach wie vor eine gewisse Rolle, aber das ist keine politische mehr. Sie überschattet die politischen Beziehungen zwischen uns nicht mehr. Und selbst wenn ab und zu heftige Debatten sind, dann haben diese Diskussionen nicht mehr Einfluss auf Beziehungen zwischen unseren Ländern.
Ist das gerade für die jüngere Generation, Frau Quirin, auch so, wie es der Botschafter gerade beschrieben hat?
Definitiv. Ich würde Ihre Frage vielleicht so beantworten. Noch für die Generation meiner Eltern, wenn man die Fußballspiele sich angeschaut hat, wo die deutsche Mannschaft auch gespielt hat, egal gegen wen, man war prinzipiell gegen Deutschland. Meine Generation im Endeffekt, und das beobachte ich bei den jüngeren Menschen, hat sich das diametral geändert. Man ist für Deutschland natürlich, weil sie toll spielen, weil sie einfach schönes Fußball machen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür.
Weil es auch Fußballer gibt vielleicht mit polnischen
Das Menschen. Definitiv natürlich auch. Aber, aber auch, weil einfach nicht diese diese historische Belastung dabei ist.
Aber dennoch, im letzten Jahr, anlässlich des Todes von Tadeusz Mazowiecki im Oktober, gab es ein ganz nachdenkliches Essay eines polnischen Autors in der Welt. Und der Autor beklagte, dass bei der jüngeren Generation der Politiker, aber auch der Journalisten, schon mangelndes Interesse an dem Nachbarn festzustellen sei. Er hat es damit erklärt, mit dem Beitritt Polens zur EU hätten die bilateralen Beziehungen keine besondere Relevanz mehr. Deutsch und polnische Themen gelten normal. Aber normal meinte er nicht nur unbedingt positiv, Herr Nitan.
Ich kann Adam Szyminski da nur Recht geben. Ich glaube, man muss es natürlich differenzieren. Ich habe das eben schon gesagt, ich kenne ganz viele, auch junge Menschen, die sich für Polen interessieren, die Polonistik studieren, die in Polen studieren. Es ist nicht so, dass sich jetzt sozusagen das ganze Deutschland von Polen abwendet. Aber ich stelle fest, wenn ich im Deutschen Bundestag unterwegs bin, nur dafür kann ich sprechen, dass viele in der Breite der politischen Eliten die Dimension der Wichtigkeit der deutsch-polnischen Beziehung nicht nur bilateral, sondern auch für die Europäische Union aus meiner Sicht unterschätzen und dass es in der Tat diese Hinwendung einfach auf Polen zu schauen, in einem Sinne, dass man als politische Elite zum Beispiel sagt, wer sind denn jetzt unsere strategischen Partner? Mit wem kriegen wir bestimmte Dinge in der Europäischen Union umgesetzt? Mit wem haben wir besondere tiefgehende kulturelle, auch ökonomische Beziehungen? Dass dieser Blick auf die Nachbarn über das Tagesgeschäft hinaus und damit auch eine verbundene Wertschätzung für die Prozesse, die dort vonstatten gehen, in der Breite, ich will es jetzt mal diplomatisch sagen, durchaus ausbaufähig sind.
Sagt das der Diplomat auch?
Das sehe ich genauso. Ich glaube, gerade in dieser Hinsicht in den letzten Jahren ein sehr interessanter Fortschritt stattgefunden hat. Mittlerweile hat Polen, glaube ich, insbesondere in der Finanzkrise gezeigt, dass es immer mehr zu einem Partner werden kann. Die Tatsache, dass die polnische Wirtschaft sich während der Krise so gut geschlagen hat, dass wir das einzige Land in Europa waren, das positives Wirtschaftswachstum hatte, all das hat dazu beigetragen, dass unsere Möglichkeiten auch in Bezug auf Deutschland, aber auch in der Europapolitik größer, bedeutender geworden sind.
Bei Polen in Europa und auch die Achse Berlin-Warschau wollen wir gleich noch sprechen, Frau Quirin, vielleicht um diesen Teil nochmal abzuschließen. Wir haben gehört, es ist auf der einen Seite sowas wie Normalität eingetreten. Die Gefahr liegt eher darin, dass man sich ein bisschen zu sehr zurücklehnt und vielleicht den Nachbarn eben nicht mehr so wahrnimmt oder als Partner weiterhin stützt. Wie wichtig sind da auch gerade Initiativen, die grenzüberschreitend zum Beispiel arbeiten? Also ich erinnere nur an die Viadrina-Universität. Ist das das, worauf Sie auch setzen? Im zukünftigen Verständnis, auch im besseren Miteinander?
Ich glaube, für das bessere Miteinander sind möglichst viele persönliche Begegnungen wichtig, weil die wirklich sind das wahre Tor zu dem anderen Land und der anderen Kultur. Ich kann mich an eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erinnern. Ich war als Gastdozentin an der Uni Erfurt und an der Fachhochschule Nordhausen tätig. Ich habe damals festgestellt, dass das Wissen der Studenten über Polen wirklich gleich null ist. Und die Begriffe wie Solidarität, Solidarność, Lech Wałęsa wirklich keine Assoziationen geweckt haben. Und ich habe damals beschlossen, dass ich eine Gruppe von Studenten nach Polen mitnehme. Und wir haben tatsächlich an einem Projekt teilgenommen, wunderschön, an der Uni Katowice. Da war auch eine Gruppe aus Russland mit dabei. Wir haben dort eine Woche verbracht. Das Ergebnis dieser Reise war, dass vier von den Studenten, die mit dabei waren, sich danach entschieden haben, nach Polen zu gehen, um dort zu studieren, um dort Sprachkurse zu machen. Also das war natürlich für mich persönlich war das ein toller Erfolg, aber das zeigt auch wirklich, dass das Wichtigste, was wir machen können, ist diese Möglichkeiten zu schaffen, dass sich Leute einfach miteinander begegnen.
Ja, umso trauriger, dass ein berühmtes Institut, ich glaube Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, offenbar keine Finanzierung mehr hat, ein SPD-regiertes Land. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz was dazu. Ist das auch sozusagen der Blick in die Zukunft, also nicht mehr so wichtig oder fehlt es wirklich nur an Geld?
Bei aller Wertschätzung, die Malu Dreyer als Ministerpräsidentin bei mir hat, ich sage es auch hier vorsichtig, wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich ihr einen anderen Rat gegeben, als den Anteil von Rheinland-Pfalz ab nächstem Jahr nicht mehr zu zahlen für das Deutsche Polen-Institut. Kann Ihnen aber hier schon sagen, dass sowohl auf der Seite der neuen Bundesregierung als auch in der Runde der 16 Bundesländer wir sehr nah daran sind, eine finanzielle Lösung zu finden für das Deutsche Polen-Institut, dass, erlauben Sie mir diese saloppe Formulierung, diese Scharte wieder auswetzt.
Das hören wir gerne. Wir nehmen das mal als Aufforderung und Appell, unterbrechen kurz für die aktuellen Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Vielleicht ist es ja das verflixte siebte Jahr. So lange schon regiert Donald Tusk mit einer Mitte-Rechts-Koalition in Polen. Als dieses Bündnis aus Bürgerplattform und Bauernpartei 2011 wiedergewählt wurde, waren schwierige Jahre ganz gut gemeistert worden. Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Land ohne Rezession überstanden. Vom Wirtschaftswunder an der Weichsel war die Rede. Doch dieser zweiten Amtszeit fehlte bald etwas der Elan oder vielleicht auch dem Regierungschef das glückliche Händchen. Im Oktober letzten Jahres jedenfalls waren nur noch 25% der Bevölkerung mit der Arbeit des Premiers zufrieden. Die Partei lag in diesen Umfragen sogar unter 20%. Und Donald Tusk zog Konsequenzen, bildete das Kabinett um. 7 Minister wurden ausgetauscht. Die Herausforderungen aber, die das Land auch weiterhin zu bestehen hat, sind geblieben. Forum die Botschaftermatinee heute mit Jerzy Marganski, dem Botschafter Polens in Deutschland, Anna Quirin vom Zentrum für Mittel- und Osteuropa der Robert-Bosch-Stiftung und Dietmar Nitan, Bundesvorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Herr Botschafter, schauen wir auf die vergangenen Jahre zurück. Sie haben es eben auch schon gesagt, die guten Wirtschaftsdaten, die Polen ja auch in den europäischen Krisenjahren erreichte, sind beachtlich, aber dieser Erfolg hatte natürlich auch seinen Preis. Wie schmerzlich waren die Anstrengungen für die Menschen?
Also diese sieht man vor allem an den Daten zur Arbeitslosigkeit in Polen, die traditionell sehr hoch ist, obwohl angesichts der Entwicklung in den einigen Euro-Ländern, auch in Deutschland, auch diese Daten nicht gerade schlecht sind. Also wir haben eine Arbeitslosigkeit zwischen 10 und 12%, in diesem Jahr über 11%. Und das sind eben die Kosten der Reform, die Kosten einer disziplinierten Haushaltspolitik. Sie haben die Unterstützungswerte für Donald Tusk zitiert. Das ist auch Ergebnis der Länge der Zeit, in der Donald Tusk an der Macht ist. Also ein Abnutzungseffekt, das da ziemlich normal ist. Aber das eine, dass die Regierung in Polen, die am längsten an der Macht bleibt. Übrigens, mittlerweile haben sich die Werte verbessert und die Plattform Obywatelska steht viel besser dran als noch vor 2 oder 3 Monaten. Das heißt, dass...
Was ist denn passiert in diesen 2 oder 3 Monaten?
Also erstens heißt das, dass der Wähler etwas labil ist und emotionell reagiert. Das heißt, Ereignisse, die nicht unbedingt große politische Bedeutung haben, beeinflussen das Wahlverhalten. Wir haben in der Tat sehr gut die Finanzkrise überstanden, aber das Jahr 2013 war wohl das Schwierigste in den letzten 4, 5 Jahren. Aus vielen Gründen gibt es ja Faktoren, die uns geholfen haben. Während der Krise haben nicht mehr diese Rolle gespielt. Erstens, die Rezession der Eurogruppe hat uns sehr zu schaffen gemacht. Mhm. Also über 60% unserer Exporte gehen in die Europäische Union. Die Binnennachfrage hat nachgelassen, die hat uns sehr geholfen während der ersten Krisenjahren, nämlich der Bürger wurde plötzlich pessimistisch. Und der dritte Faktor, der alte finanzielle Rahmen, das Haushalt der Europäischen Union für letztes Jahr ging zu Ende. Das heißt, dass wir weniger Zuschüsse von der EU bekommen haben. Das alles hat sich kumuliert in einem Jahr und deshalb sind die Wirtschaftsdaten im 2013 nicht so gut gewesen wie in den Vorjahren. Das hat auch dazu beigetragen, dass der Wähler etwas unruhig geworden ist.
Aber ich würde ganz gerne noch mal mir so einzelne Punkte rausgreifen, wenn wir uns noch mal Themen, die ja nach wie vor auf der Agenda stehen in Polen, also das ist die Reform des Gesundheitswesens zum Beispiel, das sind Energiefragen, gut, die sind heute auch nicht mehr nur allein national zu lösen, das ist der große Bereich von Infrastrukturmaßnahmen, Frau Quirin, und da hört man jedenfalls, da ist aus Brüssel auch gute Unterstützung gewesen in den letzten Jahren, aber es gibt Kritiker, die sagen, das Geld ist nicht unbedingt da angekommen, wo es hätte ankommen sollen. Gibt es denn dafür Beispiele? Also wenn wir jetzt mal bei dem Bereich Infrastrukturmaßnahmen bleiben?
Ja, definitiv. Und das sind mit Sicherheit auch Punkte, warum die Zustimmung für die Regierung Tusk tatsächlich momentan etwas schwächer ist als noch vor ein paar Jahren. Um direkt auf Ihre Frage zu antworten, das Beispiel Infrastruktur ist hier auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Die Eisenbahn, die Situation in der polnischen Eisenbahn ist tatsächlich sehr schwierig und da müssen Großinvestitionen fließen. Die Gelder, die von der EU kamen, wurden jahrelang verschoben und wurden für den Straßenbau verwendet. Und das hat auch die Regierung erkannt und weiß, dass da ein großes Nachholbedarf besteht. Auf Ihre Frage vielleicht mit der Zustimmung, warum die eigentlich so runtergegangen ist. Herr Tusk bzw. die Bürgerplattform hat mit dem Versprechen 2007 die Wahlen gewonnen, eine ruhige, eine klare, transparente Politik zu führen. Das Versprechen hat die Partei bis heute erfüllt. Tatsächlich im Gegensatz zu der vorherigen Regierung von Herrn Kaczynski hat sich der Stil diametral geändert. Die Regierung scheut von Konflikten und von Antagonismen. Das wurde auch von den Wählern tatsächlich hochgeschätzt und wird bis heute eigentlich hochgeschätzt. Das Problem liegt allerdings daran, dass die Regierung Tusks damals auch viel Hoffnung und Erwartung geweckt hat, was die Reformen angeht, große Reformen angeht. Man hat erwartet, dass die Regierung wirklich die Probleme des Landes anpackt. Mhm. Und das ist nicht geschehen. Der Premierminister Tusk ist wirklich von einem bekennenden Liberalen zu einem Pragmatiker geworden. Er bevorzugt die Politik der kleinen Schritte. Er will nicht einhaken. Er führt eine wirklich sehr ruhige Politik mit kleinen Maßnahmen. Und das wird in der Gesellschaft nicht gut gesehen. Die Partei wird als eine relativ momentan profillose Partei gesehen. Also die Partei hat an dem inhaltlichen Profil sehr stark verloren durch eben diese Politik. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum die Zustimmung mittlerweile, die Enttäuschung einfach größer ist und die Zustimmung da.
Hm. Ich will mal noch einen anderen Punkt mit in die Diskussion geben, Herr Niedern. Es gab eine Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die haben gesagt, ein Problem der Regierung ist auch, dass sie es nicht vermag, bis heute eigentlich Erfolge auch richtig zu kommunizieren, also zu verkaufen. Das heißt, das kommt auch nicht so an, wie es eigentlich ankommen müsste. Ein Punkt dieser Untersuchung oder dieses Berichts. Und der zweite war, und der macht dann schon ein bisschen nachdenklich, der Premier und seine Minister seien oder gelten eher als abgehoben und unnahbar. Haben Sie bei Ihren politischen Gesprächen oder bei dem, wie Sie Polen kennengelernt haben, eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Also das würde ich generell nicht sagen. Ich erlebe jetzt nicht jeden Tag Donald Tusk. Da ich leider kein Polnisch kann, kann ich ihn auch, sofern es nicht übersetzt wird, auch nicht verstehen. Auf mich macht er keinen abgehobenen Eindruck, dass es da vielleicht den einen oder anderen im Kabinett gibt, ja. Und sicherlich ist es auch schwierig, Erfolge zu verkaufen in einer Zeit, wo die Erfolge oft eben auch nur kleine Schritte sein können. Ich will aber noch mal auf etwas anderes hinweisen. Donald Tusk hat auch in Vorbereitung des Wahlerfolgs beim letzten Mal, zum ersten Mal wurde eine Regierung wiedergewählt, das soll man nicht geringschätzen, hat er natürlich im Vorfeld versucht, möglichst viele politisch aktive Menschen einzusammeln aus verschiedenen politischen Lagern. Also man muss einfach auch sehen, dass in der Plattforma es sozusagen einen gewissen Teil gibt, der fast schon auch in bestimmten Fragen eher sozialdemokratisch angehaucht ist, bis zu einem Teil, der sehr, sehr konservativ ist. Und ich glaube, was Donald Tusk jetzt merkt, ist, dass es natürlich im Regierungshandeln sehr schwierig ist, eine reformorientierte Politik zu machen, die es allen Teilgruppen oder Flügeln der Partei auch recht macht. Deshalb gibt es eben auch die Probleme, dass der ein oder andere auch dann die Partei verlassen hat. Ich sage jetzt mal aus meiner subjektiven Sicht als deutscher Sozialdemokrat, was ich mir natürlich wünschen würde, wäre, wenn es irgendwann in Polen einen Antagonismus geben würde von einer starken liberal-konservativen Partei, also wie der Plattformer, und einer starken sozialdemokratischen Partei. Und von dieser Rolle ist das SLD in Polen weit, weit, weit entfernt. Und so haben wir die besondere Situation, dass praktisch einer zentristisch-liberalen, demokratischen Partei, eine populistisch, in manchen Dingen sehr konservative, in mancher Rhetorik aber auch, was das Soziale angeht, sozialdemokratisch angehauchte Partei mit der PiS gegenübersteht. Und das ja eigentlich ein Antagonismus ist, wie wir ihn zumindest aus der klassischen mittelwesteuropäischen Parteiengeschichte weniger kennen. Und ich glaube, das rüttelt sich vielleicht in den nächsten Jahren auch nochmal in Polen neu zusammen. Ich sehe aber auch nicht, dass es keine Perspektive gäbe für eine dritte Regierung Tusk. Denn selbst wenn bei den nächsten Parlamentswahlen die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczynski die stärkste Partei werden würde, sehe ich jetzt noch nicht, dass es viele Parteien gibt, die sich darum reißen, mit diesem Mann noch mal eine Regierungskoalition machen.
Naja, aber immerhin gibt es eine neue Parteigründung, Herr Botschafter. Der ehemalige Justizminister aus dem Kabinett Tusk hat im letzten Jahr eine Partei gegründet. Die will jetzt bei der Europawahl zum ersten Mal antreten. Ob sie Chancen hat, ist schwer zu sagen. Aber wir kennen ja dieses Phänomen auch aus anderen europäischen Ländern. Herr Nitan hat es auch gerade angesprochen, also rechtspopulistische oder auch rechtsnationalistische Gruppen, die relativ erfolgreich sind. Nun dachte ich bisher, diese Rolle sei eigentlich in Polen schon vergeben mit der Partei, früher der Zwillinge, jetzt des Herrn Kaczynski. Was ist das für eine Stimmung im Land, die genau solche Strömungen eigentlich doch relativ erfolgreich und auch unterstützenswert macht?
Diese neue Gründung, von der Sie sprechen, das ist keine nationalistische Partei.
Das ist eine Wertkonservative.
Wertkonservative.
Genau, die wollen die Familie stärken, es geht um die Kirche, es geht um die 10 Gebote.
Also das ist keine nationalistische Partei. In Polen gibt es überhaupt keine nationalistische Partei. Auch in der Vergangenheit hat es keine gegeben. Es gibt populistische Parteien, das ist etwas anderes, die auch europaskeptisch ist, nicht anti-europäisch, sondern europaskeptisch ist, die auch in Weltanschauungsfragen konservativ oder erzkonservativ agiert. Aber das sind keine Nationalisten, keine Antisemiten. Also das ist, dieses Problem haben wir zum Glück nicht. Ich stimme mit Herrn Nitan überein. Ein ziemlich schwieriges Problem der polnischen politischen Landschaft ist der Mangel an starken Linke. Also diese Herausforderung ist nicht da für die Plattform Obywatelska, überhaupt für konservative Parteien. Und das ist auch nicht gut für die polnische Kultur und für die Entwicklung der politischen Parteienlandschaft. Ich glaube nicht, dass in Polen ein Risiko eines Antieuropäismus oder Nationalismus besteht. Das hat es nicht gegeben in den letzten 15 Jahren und wird wahrscheinlich auch nicht geben. Die Polen denken so eben nicht. Interessant ist zu sehen, wie die Debatte sich über Euro entwickelt. Mhm. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir ein Verfassungsproblem damit. Wir wollen rein, das heißt, die Koalition will rein, aber um das machen zu können, brauchen wir eine Verfassungsänderung. Denn in unserer Verfassung steht, dass die Währung des Landes Złoty heißt und dass für die Geldpolitik des Landes die polnische Nationalbank zuständig ist. Also das muss geändert werden. Um eine Verfassung zu ändern, brauchen wir 2/3 Mehrheit, die gibt es nicht. Das heißt, die Opposition sagt nicht mit uns. Nun, die Argumente, die Opposition dagegen verwendet, sind nicht antieuropäisch, sogar nicht europaskeptisch. Sie wünschen sich, die Opposition wünscht sich ein Referendum darüber, ob wir Euro übernehmen sollen oder auch nicht. Aber es fallen keine antieuropäischen Argumente dabei. Warum? Weil die Bevölkerung proeuropäisch ist. Also immer noch über 80% der Polen proeuropäisch denken. Das ist eine polnische Eigenschaft, irgendwie, die auch ziemlich leicht zu erklären ist. Für uns war Europa eine geopolitische Wahl.
Man hat ja auch damals gesagt, bei der Osterweiterung, also 2004, kein Land hat sich so sehr um diese Mitgliedschaft darüber gefreut und auch sie angestrebt wie Polen. Also das ist sicherlich etwas, womit dann auch ein Traum in Erfüllung ging. Aber ich will gerne noch mal kurz bei dem Punkt bleiben, den Sie gerade erwähnt haben und auch noch mal Frau Quirin fragen. Stichwort Euro fiel gerade, dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig sei. Aber wie schätzen Sie denn die Stimmung innerhalb der Bevölkerung ein? Also ist man noch so begeistert, was die Gemeinschaftswährung angeht, oder ist da auch mittlerweile schon etwas mehr abwarten und nicht um jeden Preis?
Also das, was Herr Botschafter gesagt hat, die Polen sind wirklich eine der größten Euro-Enthusiasten in Europa und die sind tatsächlich alle europäisch orientiert. Was die Währung angeht, da ist es ein bisschen schwieriger. Ich kenne, muss ich ehrlich zugeben, nicht die genauen Statistiken bzw. die Umfragewerte, aber das kennt bestimmt der Botschafter. Aber ich vermute, da ist die Stimmung in der Gesellschaft sehr verhalten und man eilt nicht.
Man eilt nicht. Man muss es nicht übers Knie brechen. Herr Botschafter, was gibt es für Umfragen?
Ja, die Unterstützung für Euro ist dramatisch gesunken in den letzten 5 Jahren. Von 5 Jahren waren über 60% der Bevölkerung für Euro-Übernahme. Jetzt sind das ganze 19.
Ja, dann wird es ja schwierig mit dem Referendum.
Eben, das ist ein Faktor, der auch in dieser Debatte berücksichtigt werden muss. Es ist umgekehrt als übrigens in fast allen Non-Euro-Countries, nicht Euro-Staaten, Ländern. Das heißt, die Unterstützung für die EU ist relativ hoch, die Unterstützung für Euro ist relativ klein. Anders ist in den Euro-Staaten, auch in Deutschland. Die Unterstützung für die EU ist geringer geworden aber Unterstützung für Euro ist.
Na, wir haben höher die Währung geworden. Ja auch schon.
Na, aber das ist schon eine interessante, frappierende Tatsache. Mhm. Das heißt, ist es doch nicht so, dass das Bild von Europa merkantilisch geworden ist. So ist es auf jeden Fall in Polen. Denn einer der ziemlich wichtigen Faktoren, die unser Verhältnis zu Europa beeinflusst, ist die Tatsache, dass wir ein Grenzland sind. Dass wir mit der Ukraine, mit Weißrussland und mit Russland gemeinsame Grenze haben. Und das prägt auch unser Verständnis von Europa und trägt dazu bei, dass dieser geopolitische Aspekt für uns eine ziemlich wichtige Marke
vorspielt. Also auch die Innenpolitik mit anderen Worten doch immer wieder sehr stark auch mitprägt. Und dann sind wir bei dem Stichwort Geschichte. Damit haben wir begonnen vorhin, Herr Nitan, um diese Runde noch mal kurz abzuschließen. Es ist schon interessant, dass wenn wir eigentlich über das innere Polen reden, beziehungsweise polnische Innenpolitik, der Botschafter, aber auch Frau Quirin, sind sehr schnell auch wieder auf europäische Themen dabei gekommen.
Ja, das ist ein Glücksfall für Europa, dass in der Wiedervereinigung Europas Polen von Anfang an, schon während der Wende und dann auch in den Jahren danach, ein Motor war, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich will mal an dieser Stelle etwas sagen, was mir sehr am Herzen liegt. Ich erlebe immer noch, wenn wir über die EU-Erweiterung reden, über diese große Runde, die wir in 2004 vor 10 Jahren hatten, über auch Fehler, die wir auf dem Weg gemacht haben. Also man kann lange darüber streiten, ob man bei den bulgarischen und rumänischen Freunden auch noch mal ein Jahr länger hätte warten können, damit sie noch bestimmte Dinge besser regeln, als sie es dann getan haben. Alles völlig richtig. Aber ich habe immer das Gefühl, dass nicht nur in Deutschland wir einen, ich nenne das immer Wessi-Ossi-Problem haben, nämlich dass die Alt-EU-Länder immer noch manchmal mit einer Haltung daran gehen, die sollen uns mal alle dankbar sein, dass wir sie aufgenommen haben. Und die Bereicherung, die Wichtigkeit, die es war, dass sich Europa wirklich wieder vereinigt, überhaupt nicht wertschätzen und so tun, als wäre die EU der jetzt mittlerweile 28 nur eine vergrößerte EU der damaligen 16. Das will ich einfach nur noch mal an dieser Stelle sagen. Das ist großer Unsinn, sondern wir müssen eigentlich lernen, dass auch wir unsere Sicht auf die Dinge, unsere Mentalitäten überprüfen müssen und nicht sagen müssen, gibt es nicht die eine oder andere Sichtweise, die die Länder haben, die leider wegen der Geschichte über 40 Jahre hinter einem eisernen Vorhang, nachdem sie erst entweder unter der Nazi-Diktatur gelitten haben, dann unter dem Kommunismus leiden müssen, haben die nicht eine bestimmte Sicht der Dinge, die wir uns mal besser aneignen sollten oder die wir zur Kenntnis nehmen sollten und mal feststellen sollten, die Europäische Union ist jetzt eine völlig andere und, um einen Satz zu zitieren, und das ist auch gut so.
Und das ist auch gut so. Wir nehmen diesen Gedanken mit in die letzte Runde, unterbrechen jetzt noch mal kurz für die aktuellen Meldungen aus der Nachrichtenredaktion und sprechen dann über Polen in der EU. Mit der Ode an die Freude aus Beethovens 9. Sinfonie wurde vor 10 Jahren der Beitritt Polens in die Europäische Union gefeiert. Zehntausende waren auf der Straße, tanzten und sangen, als die EU-Fahne gehisst wurde. Denn mit diesem Tag ging ein alter Traum in Erfüllung. Polen kam endlich dort an, wo es vom Selbstverständnis her immer gehörte, nämlich im Westen. Und dorthin blickt ja auch der polnische Adler. Forum die Botschafter-Matinee. Meine Gäste sind heute Jerzy Malganski, der Botschafter Polens in Deutschland, Anna Quirin vom Zentrum für Mittel- und Osteuropa der Robert-Bosch-Stiftung und Dietmar Nitan, SPD-Bundestagsabgeordneter und Bundesvorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Herr Botschafter, 10 Jahre EU-Mitgliedschaft, keine leichten Jahre, weder für Polen noch für die Gemeinschaft. Worin sehen Sie dennoch, gerade für Ihr Land, den größten Erfolg?
Dass wir die Finanzkrise so überstanden haben, heißt ein Land, dessen Wirtschaft sich als stark erwiesen hat. Obwohl vor 10 Jahren, als wir den europäischen Gemeinschaften damals beigetreten sind, keiner das so gedacht hätte. Wir waren mehr als ein Problem, als eine Lösung angesehen und wir selber sahen es uns genauso. Das hat zu vielen Problemen, auch psychologischen, geführt. Und diese deutsch-polnische Nachbarschaft war auch damals sehr stark durch diese Sichtweise der Dinge beeinflusst. Wir haben das geschafft einfach. Wir haben es geschafft, einem Land, das mit großen Wirtschaftsproblemen zu kämpfen hatte, dass wir uns zu einem Land entwickelt haben, das dessen Volkswirtschaft als stabil gilt, wo in der Wirtschaftspolitik auch sehr tief verwurzelte Regeln gelten, die heute als beispielhaft in Europa angesehen werden. Also das haben wir damals nie gehofft und gedacht.
Das ist interessant, was Sie sagen, weil das ist die politische, die wirtschaftliche, auch die diplomatische Antwort. Wir haben eben im zweiten Teil, und da hat Herr Niedermayer am Ende ja auch nochmal gesagt, wie wunderbar oder wie wenig eigentlich immer noch beachtet, ja auch der Zugewinn durch die unterschiedlichen Kulturen, durch Menschen, die einfach mittlerweile zur Gemeinschaft gehören, nämlich der Gemeinschaft der 28. Wenn Sie es nochmal jetzt jenseits dieser wirtschaftspolitischen Ebene betrachten, was war dann so wichtig? Alleine eben auch schon zu sagen, wir gehören jetzt dazu, oder genau auch, was wir vorhin schon ein bisschen diskutiert haben, die größere Annäherung, vielleicht auch das größere Verständnis und Kenntnis über Ihr Land in
das
Europa? Auch.
Das alles hängt zusammen. Das heißt, unsere Position hat sich verändert, wir werden anders perzipiert, von besseren Seite gekannt. Aber unsere Gesellschaft hat sich auch sehr verändert, denke ich. Aus geschichtlichen Gründen haben wir gewisse Mythen über uns selber entwickeln müssen in der Geschichte, um eigene Souveränität aufrechtzuerhalten, um unsere Identität zu wahren. Das hat dazu geführt, dass wir unser Bild von uns selbst nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprach. Also wir haben eine Rüstung uns geschafft, um zu überleben, das pathetisch auszudrücken. Ich glaube, also wir haben alles in unserem Land verändert. Wir haben unser politisches System verändert. Wir haben unsere Wirtschaft völlig umgebaut. Aber das, was für mich persönlich am meisten frappierend ist, ist das, was man nicht unbedingt gleich sieht, wenn man Polen besucht. Nämlich, wir haben uns sehr verändert und verändern uns sehr stark. Eben diese Rüstung, von der ich gesprochen habe.
Die wird ein bisschen aufgebrochen, oder?
Die wird immer weniger gebraucht. Wir sitzen immer weniger in unserer Geschichte. Wir reden auch immer weniger über unsere Geschichte. Das heißt, wir werden immer souveräner. Und das macht Spaß zu beobachten, dass wie das an konkreten Beispielen eben stattfindet, über die ich jetzt nicht im Einzelnen sprechen möchte. Aber ich glaube, das ist eben das Ergebnis des Sicherheitsgefühls, das uns die Mitgliedschaft in der EU gegeben hat.
Frau Querin, als ja, Grenzgängerin, wie ich Sie vorhin vorgestellt habe, das heißt, Sie kennen beide Länder, würden Sie dem Botschafter da folgen? Ist das auch so ein Gefühl, eine Empfindung, eine Erfahrung, die Sie gemacht haben, dass sich in Polen auch bei den Menschen was verändert seit der EU-Mitgliedschaft vor 10 Jahren?
Ja, ich würde schon sagen, also für die Menschen, die zwei sichtbarsten Sachen, die man nach dem EU-Beitritt gespürt hat, ist mit Sicherheit die Modernisierung des Landes, zum Teil natürlich mit großer Unterstützung, finanzieller Unterstützung seitens der EU. Das ist einfach sehr sichtbar für Menschen, dass eben Straßen neu saniert worden sind, dass Häuser neu saniert worden sind, dass Städte wirklich, die polnischen Städte sind wunderschön mittlerweile, sie sind bunt, die wirklich, die blühen. Und das ist zum Teil auch mit Hilfe von EU entstanden und das sehen und auch nehmen wahr die Menschen, die in Polen leben. Und die zweite Sache, glaube ich, die für normale Menschen sehr sichtbar mit der EU verbunden ist, ist die Mobilität. Dass man sich bewegen kann, dass man in Europa reisen kann, ohne einen Pass dabei zu haben, dass man auch studieren kann im Ausland und dass man auch arbeiten kann, was auch nicht ohne Bedeutung für die Polen ist, weil doch ziemlich viele, vor allem junge Menschen, durchaus nach dem EU-Beitritt ausgewandert sind.
Aber vielleicht ist es auch Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins, wie der Botschafter gerade gesagt hat, Herr Nitan. Vor fast 3 Jahren hat der polnische Außenminister Sikorski mit einem Zitat doch für große Diskussionen gesorgt, als er nämlich Deutschland zu mehr Führung in Europa aufrief. Ich sage den Satz nochmal wörtlich, ich bin wahrscheinlich der erste polnische Außenminister, der sagt, ich fürchte mich weniger vor Deutschlands Macht als vor Deutschlands Untätigkeit. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert. Mittlerweile erwartet man von Berlin auch mehr Solidarität. Das heißt, sehen Sie auch da Anzeichen schon für eine sich verändernde Haltung innerhalb der Europäischen Union, auch als Partner an Deutschlands Seite?
Ja, wenn ich noch mal kurz auf die Rede von Radek Sikorski zurückkommen darf. Ich glaube, er hat dieses Bild, dass er da mehr Angst hätte, dass es keine Führung gibt, eher damit verbunden, dass in dieser Phase die deutsche Regierung zu vielen Entwicklungen in Europa immer einen guten Hinweis parat hatte, was sie nicht wollte, aber nicht so richtig rausrücken wollte, was Deutschland selber wollte. Ich hoffe, dass sich das mit der jetzigen Bundesregierung ein bisschen ändern wird. Ich glaube, Frank-Walter Steinmeier hat da auch schon ein paar ganz gute Akzente gesetzt. Insgesamt aber ist es so, dass Europa Führung braucht. Deutschland muss da eine wichtige Rolle spielen, weil vor der wir uns nicht drücken können. Aber es darf nicht um deutsche Hegemonie gehen. Das hat auch der polnische Außenminister nicht gemeint. Sondern es muss darum gehen, wo sind die Kräfte in Europa, die bereit sind, notwendige Reformen, notwendige Wege so zu gehen, dass alle mitgehen können. Und wenn man das so interpretiert, dann ist Polen unerlässlich. Also der deutsch-französische Motor ist sicherlich immer noch wichtig und die deutsch-französischen Beziehungen haben eine große Rolle gespielt für eine positive Entwicklung der Europäischen Union. Aber in einer Union der 28 reicht ein Duo schon lange nicht mehr aus. Und da ist Polen für mich entscheidend. Ich will aber nicht missverstanden werden, dass ich meine, jetzt kann das Weimarer Dreieck den anderen 25 in der EU sagen, wo es lang geht. Da brauchen wir auch noch ein paar andere. Aber ich glaube, dieses auf der einen Seite führen zu können, aber führen in einer Art, dass man das mit anderen zusammen macht und dass man auch mutig neue Wege oder die notwendigen Reformschritte geht. Das ist dringend notwendig und das geht nur auch für, aus deutscher Sicht gemeinsam mit Polen.
Ja, Sie haben eben gerade das deutsch-französische Verhältnis angesprochen und das Weimarer Dreieck, was ja so ein bisschen da niederliegt, aber der neue alte Außenminister, Herr Botschafter, nämlich Frank-Walter Steinmeier, hat ja sofort nach seiner Ernennung Polen besucht und da ging es natürlich auch um ein großes Anliegen Polens in der EU, nämlich die östlichen Partnerschaften und da vor dem Hintergrund der Unruhen bzw. Auseinandersetzungen in der Ukraine, auch das wird natürlich in Warschau mit großer Sorge beobachtet. Frank-Walter Steinmeier hat nun eher den Wunsch geäußert, diese Schiene Berlin-Warschau-Moskau wieder neu zu beleben. Sicherlich eine gute Idee, gerade wenn man an die Ukraine denkt. Nur kann ich nicht erkennen, dass der Kreml irgendwie daran Interesse hätte. Also das heißt, welche Chancen geben Sie dann überhaupt zu einer europäischen Initiative?
Das ist wieder nicht so, dass Moskau an diese trilateralen Zusammenarbeit kein Interesse
Dann wissen Sie mehr als wir und dann hören wir das.
Gerade eben in München, während der Sicherheitskonferenz, hat ihm sein Treffen der drei Außenminister stattgefunden. Sehr interessant. Und die Minister haben sich hauptsächlich über die Ukraine unterhalten. Es ist nicht so, dass Russland die mögliche Rolle Polens in einem Dialog Russland-EU, Russland-Deutschland völlig außer Acht lassen würde. Also, ich fange vielleicht damit an. Die polnisch-russischen Beziehungen, das ist eine der interessantesten Erscheinungen, glaube ich, in der polnischen Politik in den letzten Jahren, sind sehr pragmatisch geworden. Trotz aller Probleme, die es hier und da gibt, floriert der Handel, polnische Investitionen in Russland. Wir sind viel nüchterner, auf beiden Seiten übrigens geworden. Hier und da kommen wieder kleine und größere Probleme. Aber die überschatten unsere Beziehungen nicht mehr, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber die ganzen Beziehungen stehen nicht hinter.
Da ist mehr Pragmatismus mittlerweile. Viel mehr Pragmatismus.
Mhm. Jetzt, das bedeutet auch, dass wir viel mehr jetzt fähig sind, an einer gemeinsamen EU-Politik gegenüber Russland uns zu beteiligen. Und das tun wir auch. Diese sehr interessante Initiative von Minister Steinmeier, denn er war der Urheber des deutsch-polnisch-russischen Dialogs, hat sich mittlerweile sehr gut entwickelt. Da sind Konsultationen von verschiedenen Gruppen, Gremien und eben der Außenminister zurzeit eben auch in solchen strittigen Fragen wie die Ukraine und dort wird auch offen gesprochen. Ich sehe in diesem Dialog einen sehr großen Wert und ich finde das sehr wichtig, dass in dem Koalitionsabkommen der neuen Koalition Berlin dieser Dialog sehr hervorgehoben wurde und als Schlüsselinstrument in der Gestaltung der Beziehungen EU-Russland beschrieben wurde. Mhm. Das hat in der Tat Zukunft, obwohl ich glaube, das wird kein leichter Weg sein.
Frau Querin? Polens Rolle gerade in dieser Auseinandersetzung beziehungsweise auch in der Öffnung oder in der Dialogbereitschaft der EU mit Russland? Sehen Sie da eine besondere Rolle Polens?
Ich bin definitiv davon überzeugt, dass Polen und Deutschland sehr wichtige Rolle bei der Gestaltung der Ostpolitik der Europäischen Union spielen. Und wenn sich die beiden Länder wirklich einigen, dann ist es eine Chance, dass die Europa auch mit einer Stimme spricht. Da gibt es natürlich Unterschiede auch in der Schwerpunktsetzung der beiden Länder. Deutschland ist nach wie vor mehr auf Russland fixiert. Die Beziehungen zu Russland sind wichtiger zum Teil als zu den kleineren Ländern der Region. Bei Polen ist es andersrum. Für Polen waren immer die Länder, die kleineren Länder, Ukraine, Belarus, also die Länder der östlichen Partnerschaft, im Endeffekt das zentrale Anliegen der polnischen Außenpolitik. Und da ist natürlich eine, naja, eine Differenz, die man irgendwie beheben muss und an der man arbeiten muss. Und ich glaube, wenn sich hier die beiden Länder treffen, dann ist es eine wirklich große Chance, dass man eine gemeinsame Außenpolitik in der EU schafft.
Also ein neuer Motor, Herr Nitan. Aber ja. Zwei alleine schaffen es nicht, das haben Sie vorhin schon gesagt.
Nein, zwei alleine schaffen es nicht, aber es zeigt sich da nochmal, wie wichtig die deutsch-polnischen Beziehungen sind. Ich glaube, nur weil Deutschland und Polen in den letzten Jahren so eng zusammengearbeitet haben, und ich sage das auch hier als Sozialdemokrat, auch nur weil Frau Bundeskanzlerin Merkel und Herr Premierminister Tusk auch persönlich sich so vertrauen, war es möglich, dass auch Wladimir Putin zur Kenntnis nehmen musste, dass eine EU-Politik gegenüber Russland es nicht ohne Polen geben wird. Und es gab schon mal andere Zeiten. Das muss man auch so deutlich sagen. Ich glaube, dass das auch letztlich helfen wird, auch mit den Russen zu vernünftigen Vereinbarungen, zu vernünftigen Kompromissen zu kommen, weil das Spiel nicht mehr funktioniert, dass man sozusagen EU-Mitglieder erster und zweiter Klasse von russischer Seite bedienen kann. Und das eröffnet uns Chancen. Und was wichtig ist, und da gebe ich Anna Quirin recht, wir müssen noch mal nach all dem, was sich jetzt in der Ukraine entwickelt hat, überlegen, ob nicht die einen oder anderen Hinweise, die es schon lange gibt aus Polen, wie wir die östliche Partnerschaft, die Nachbarschaftspolitik noch mal neu aufstellen, unsere Instrumente überprüfen, unsere Ziele überprüfen, ob diese Hinweise nicht jetzt sich noch mal als sehr, sehr berechtigt darstellen und dass jetzt auch noch mal eine Chance ist, die Politik der östlichen Partnerschaft insgesamt auf bessere Gleise zu stellen. Und da ist Polen auch aufgrund einfach seiner Expertise, die es hat, sehr, sehr wichtig.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wir haben in dieser Stunde über das deutsch-polnische Verhältnis gesprochen. Sie haben eben auch gerade die Bundeskanzlerin erwähnt, Herr Nitan, und die gute Zusammenarbeit mit dem polnischen Premier. Deswegen will ich auch nicht unerwähnt lassen, dass Angela Merkel gerade wieder das vierte Mal in Folge zur Politikerin des Jahres in Polen gewählt wurde. Vierte Mal in Folge, sechsmal insgesamt. Wir haben in dieser Stunde auch über die Situation, die innenpolitische Situation etwas gesprochen und über Polen in der EU. Ich würde Sie jetzt einfach bitten, zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft zu wagen. Frau Quirin, vielleicht beginnen Sie mal. Polen und Deutschland, auch das war ja unser Thema, mittlerweile fast ganz normale Nachbarn. Auch wie wir eben gesprochen haben, sehr wahrscheinlich für die weitere Entwicklung Europas, gerade im Hinblick auf die östlichen Partnerschaften, wichtig. Aber was wünschen Sie sich an vielleicht auch neuer Dynamik für die Beziehung?
Wir haben tatsächlich über viele Sachen gesprochen und auch über die Asymmetrien in dem Interesse. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass man die jungen Menschen nicht aus den Augen verliert und man da wirklich ansetzt, weil das sind die zukünftigen Entscheidungsträger. Und dass man da sowohl die historischen Fragen, die auch Botschafter Magański angesprochen hat, aber einfach ein Verständnis zueinander, ein Wissen übereinander einfach mehr fördert.
Herr Nitan?
Ich bin jetzt mal ganz gewagt und sage, ich fände es toll, wenn die politischen und auch wissenschaftlichen Eliten den jungen Menschen erklären könnten, dass es lange Zeit den Spruch gab, Go West, und dass der Spruch Go East vielleicht jetzt viel mehr Ausstrahlungskraft hat, sexier ist und wir zum Beispiel eben nicht kürzen bei Polen-Instituten, dass wir mehr tun, trotz der Zuständigkeit der Länder, dass die polnische Sprache in Deutschland gelernt werden kann, weil ich glaube, die Chance, etwas gemeinsam für Europa zu tun, den Kontinent in eine friedliche Zukunft zu bringen, die liegt im Osten und da können uns die Polen sehr helfen.
Herr Botschafter, Sie haben das letzte Wort.
So, Herr Nitan hat bereits als polnische, wie ein polnischer Botschafter.
Ich wollte gerade sagen, genau. Sie haben schon den neuen, Sie haben einen neuen Presseattaché.
Dann vielleicht im ähnlichen Tonfall, aber auf einer anderen Seite. Als Weimarer Dreieck entstanden ist, vor 20 Jahren wurde gesagt, dass das Rückgrat des neuen Europas sein würde. Es ist noch nicht geworden. Ich glaube, wenn Sie über polnisch-deutsche Beziehungen sprechen und Ihre Rolle in Europa, dürfen wir Frankreich auch nicht vergessen. Aus allen möglichen Gründen. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir schließlich die Methode finden, diese Trilaterale so auszubauen, dass sie in der Tat die Rolle spielt, die sie spielen kann und vielleicht auch spielen soll, womöglich auch muss.
Wünsche und Hoffnungen und einiges Erklärendes heute. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Jerzy Maganski, dem Botschafter Polens in Deutschland, Anna Quirin vom Zentrum für Mittel- und Osteuropa, der Robert-Bosch-Stiftung, Dietmar Nitan, SPD-Bundestagsabgeordneter und Bundesvorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Herzlichen Dank für die Kooperation mit der DGAP, für Ihr Interesse, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.